Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich spreche bewusst jetzt sehr binär gedacht in den Schubladen Mann-Frau. Wenn ein Mann weiß, wie sich Sex mit Frauen, aber auch eben mit Männern anfühlt, wenn ein Mann also bisexuell ist, kann es sein, dass der Sex mit ihm für eine Frau dann besser ist, weil es körperlich nicht immer nach dem gleichen Schema abläuft, dieses ewig gleiche Sexskript.
Eben nicht dieses Skript von man knutscht, man zieht sich aus und dann berührt man kurz die Geschlechtsteile vom anderen und dann geht es gleich zur Penetration, dass da mehr Spielraum ist, dass da mal mehr ausprobiert wird, dass auch, wenn der Mann zuerst kommt, dann auch der bisexuelle Mann eben fragt, was brauchst du denn jetzt noch?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Wenn man viel datet, bekommt man ja irgendwann so ein Gefühl dafür, was besonders gut passt. Auch körperlich, sexuell. Frieda, 33, wohnt in der Großstadt, datet gerade einen bisexuellen Mann und das ist kein Zufall. Hallo Frieda.
Hallo.
Erstmal vorweg, deinen Namen haben wir auf deinen Wunsch hin geändert, ist auch okay. Und jetzt nochmal zu dem bisexuellen Mann. Was gefällt dir daran so gut, den zu daten?
Mir gefällt die Hingabe, die er hat, sowohl in Gesprächen, in den Vertiefungen, dass mehr nachgehakt wird, so ein ehrliches Interesse und das Gleiche ist aber auch so eine ehrliche Neugier am Körper und auch eine ehrliche Hingabe am Körper und so eine Entdeckungslust, die ich mehr bei bisexuellen Männern wahrnehme als bei Heteromännern tatsächlich.
Heteromänner hast du ja auch gedatet schon. Was ist es, was da für dich so der Haken ist oder was da irgendwie nicht so gut funktioniert?
Ich habe das Gefühl, bei Heteromännern muss ich mehr feministische Grundlagenarbeit machen als bei bisexuellen Männern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie auch Männer daten und wissen, wie das ist. Oder ob sie sich einfach mehr mit ihrer Sexualität auseinandersetzen schon und deswegen auch eben mit Geschlechterrollen und so weiter. Und ich glaube, das stört mich oft bei Heteromännern. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber da gibt es eine andere Ebene schon von Anfang an.
Sind wir da jetzt eigentlich eher da bei dem Teil vom Date, wo es darum geht, man unterhält sich, wie versteht man sich? Oder sind wir da auch wirklich beim Körperlichen? Also wenn wir da an das Körperliche denken bei heterosexuellen Männern, was ist da so ein Moment, was dich gestört hat? Vielleicht der Ablauf, dass es ein immer ähnlicher Ablauf ist?
Auf jeden Fall. Also es ist im Gespräch schon irgendwie erkennbar, da ist sehr viel schneller irgendwie ein Vibe da. Aber auch vor allem im Körperlichen. Dass eben nicht dieses Skript von man knutscht, man zieht sich aus und dann berührt man kurz die Geschlechtsteile vom anderen und dann geht's gleich zur Penetration, dass da mehr Spielraum ist, dass da mal mehr ausprobiert wird, dass auch, wenn der Mann zuerst kommt, dann auch der bisexuelle Mann eben fragt, was brauchst du denn jetzt noch? Und auch nicht so einen Druck hat von, oh, jetzt bin ich zu schnell gekommen und jetzt ist vorbei und es tut mir total leid, sondern okay, danach kann es noch weitergehen zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht vorbei, nur weil ich gekommen bin, sondern wir können einfach weitermachen und ich frage dich, was du willst oder äußern auch selbst, okay, ich brauche jetzt gerade, glaube ich, eher das oder wir können auch gerne mal eine Pause machen. Ich hatte das auch letztens, dass da eben keine Erregung kam, dass der Penis nicht steif wurde und der Mann, der meinte, ja, okay, dann bist du jetzt halt dran und wir gucken mal, ohne dass da so ein Performance-Druck war. Und das habe ich bei Heteromännern noch nicht erlebt bisher. Da ist immer so ein Druck da. Oder mir hat auch mal ein Heteromann erzählt, er macht im Kopf Rechenaufgaben während des Sex, während der Penetration, damit er nicht so schnell kommt, wo ich dann dachte, hey, aber du willst es doch auch genießen. Was ist denn mit dir?
Ach, okay. Was glaubst du, vielleicht hast du auch schon mal nachgefragt, warum fällt es den Heteromännern, die du gedatet hast? Wir können natürlich jetzt nicht allgemein Aussagen machen. Ne? Das ist ja auch keine empirische Untersuchung, sondern das ist dein Datingleben. Aber das ist so dein Gefühl bei deinem Datingleben. Wenn du da mit Heteromännern vielleicht mal ins Gespräch gegangen bist, zu sagen, lass mal von diesem Skript abweichen. Was fällt ihnen daran so schwer? Warum?
Ich erlebe da so eine Irritation manchmal. Aber schon auch eine Offenheit. Also wenn ich dann frage, was gefällt dir denn außerhalb vom Penis? Also wo kann ich dich noch berühren? Was magst du da gerne? Und manchmal wissen die das schon auch, aber manchmal, also selbst bei Männern Ende 20, Anfang 30 ist das noch so ein Irritationsmoment. Was ist das für eine Frage? Und dann überlegen sie und dann probiert man das auch aus. Also das ist schon eine Offenheit dafür da, aber ich merke, dass es neu für sie ist und ja.
Also sehr peniszentriert und penetrationszentriert, das hört sich ja, ja so ein bisschen an. Hast du dann eigentlich auch mit den bisexuellen Männern, mit denen du dann datest, auch im Grunde über Sex mit Männern ausgetauscht? Weil das ist ja ein interessanter Punkt, dass sie diese Perspektive teilen können.
Ja, ich habe von Ende 23 bis irgendwann so 6-7 Monate einen Mann gedatet, der gerade angefangen hat, auch andere Männer zu treffen und da diese Seite an sich entdeckt hat. Wir haben da nicht im Detail drüber gesprochen, aber schon immer ab und zu. Und er meint, es war eben über die gängigen Apps, über Romeo oder wie auch immer, ging das alles immer sehr schnell zum Körperlichen und war dann auch sehr, sehr rough und sehr hart. Und irgendwie, man hat sich getroffen, man hat sich überhaupt nicht ausgetauscht, überhaupt gar nicht probiert, überhaupt auf einer emotionalen Ebene oder irgendwie auf einer Gesprächsebene zu finden, sondern ist halt gleich zur Sache gegangen und dann ist man wieder nach Hause. Also es war sehr viel, ich weiß nicht, ob gefühlsloser das richtige Wort ist, aber es ging halt wirklich um das rein Körperliche, ohne viel Kommunikation auch. Und ich weiß, dass er das manchmal noch sehr erschreckend fand und irgendwie auch spannend, aber eben auch sehr arg.
Glaubst du, dass diese Erfahrung der Penetration, also es ist jetzt nicht bei jedem bisexuellen Mann ja so, dass er da diese Erfahrung auch gemacht hat, kann ja sich unterschiedlich gestalten, aber jetzt bei dem, mit dem du da gesprochen hast, der über Dating-Apps irgendwie ganz schnelle Dates hatte und irgendwie so hoppla die hopp das Gefühl hat, das ist sehr rough, diese Erfahrung der Penetration, die zu teilen, macht das was? Körperlich.
Ich glaube schon. Also was ich dann in unserem Sexleben beobachtet habe, ist, dass er da weniger Lust auf Penetration auch hatte selbst. Also das fand ich ganz spannend. Und auch weniger auf Oralsex, also bei ihm, sondern er hat es dann gerne bei mir gemacht und war da irgendwie auch verkuschelter oder irgendwie sanfter, was von Anfang an schon so war, aber ich hatte das Gefühl, je mehr Männer er getroffen hat und eben auf diese sehr dolle Art und Weise, wie er das beschrieben hat, hatte er da von sich aus weniger Lust drauf. Das endete dann auch irgendwann damit, dass er so komplett Sexualität hinterfragt hat und erstmal gar nicht mehr wollte. Deswegen ist das auch irgendwann dann geendet, aber das hat schon sehr viel mit ihm gemacht.
Das ist jetzt dieser eine Fall, aber auch generell die bisexuellen Männer, die du gedatet hast. Was würdest du sagen, wenn die dann eben dieses vom Skript abkommen, ist für manche vielleicht so eine Frage. Was heißt das? Also wo ist dann der Fokus bei den Sexpraktiken dann eher? Eben andere körperliche Regionen, wohin geht dann die Reise?
Genau, ich sag vielleicht auch nochmal dazu, dass es auch einige pansexuelle Männer eben sind, wo ich auch nochmal einen kleinen Unterschied wahrnehme, weil ich eben auch eine mehrgewichtige Frau bin. Und das Gefühl habe, dass vor allem pansexuelle Männer, aber auch bisexuelle Männer eben einfach ein Interesse an verschiedenen Körpern haben, am Entdecken von auch weichen Stellen und da einfach Regionen wertschätzen, die ich so, da sind auch nicht alle Heteromänner mit gemeint, aber einige, die ich gedatet habe, die das so komplett ignoriert haben. Also zum Beispiel mal auch am Bauch streichen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das fühlt sich für mich total schön an, weil das auch so eine Region für mich war, die so fehlerbelastet war. Also wenn man so an Normschönheit denkt und dann hat man einen weichen Bauch. Sowas habe ich dann selber dann auch dadurch entdeckt oder auch an den Oberschenkeln mehr entlang gefahren, am Po oder auch ganz viel am Nacken, an den Schultern komischerweise, waren es immer meine Schultern. Das habe ich vorher so auch noch nicht wahrgenommen, aber meine Wahrnehmung ist ja, dass ich mich da einmal mit meinem Körper sehr viel wohler fühle, weil eben auch die Lust da ist, den Körper irgendwie durch Berührung, durch Küssen irgendwie anders zu entdecken, was jetzt nicht nur Geschlechtsteile sind, aber dann auch irgendwie eine große Lust auch von den Männern eben, mich oral zu befriedigen. Wo ich bei Heteromännern oft noch das Gefühl habe, wo das Skript ist, die Frau bläst ihm jetzt ein und dann ist er bereit und dann geht's los und vielleicht fasst er mal noch mal eine Minute ran. Also wenn man so gar nicht kommuniziert, wäre das so das, was sie abspulen würden. Ist so mein Eindruck. Also ich kann das mittlerweile gut kommunizieren, so langsam. Ich brauche noch, aber ja.
Ich will an dieser Stelle eine Klammer aufmachen. Pansexuelle, das sind ja Menschen, die sagen, ich liebe unabhängig vom Geschlecht Leute. Also ich unterscheide da nicht, ich liebe einfach die Person. Und ich merke auch, ich habe einfach Bisexualität vorweggenommen, ohne jetzt nochmal das zu erklären. Bisexualität bedeutet ja im Grunde, dass man angezogen von beiden Geschlechtern sein kann und auch Sexpraktiken mit beiden Geschlechtern, wenn es jetzt Mann-Frau, sehr binär gedacht jetzt in diesem Fall, es muss nicht so binär sein, aber genau, ich mache es jetzt an dem Fall von Bisexualität erstmal so auf, genau, dass man das nochmal so versteht. Jetzt sind wir sehr, sehr körperlich, vielleicht machen wir doch nochmal so einen Schritt zurück beim Date und überlegen, wie es ist, bevor es körperlich wird. Gibt es denn da auch aus deiner Sicht dieser, wir machen ja jetzt wirklich so ganz diesen Vergleich, heterosexuelle Männer daten und bisexuelle Männer daten. Gibt es da auch schon einen anderen Vibe beim Date?
Ich habe schon das Gefühl, also ich bin beim Date schon auch immer so beim ersten, dass ich irgendwie versuche, durch irgendwelche Fragen abzutasten, wie so die feministische Einstellung auch ist oder so eine politische Einstellung. Ich habe das Gefühl, das passiert andersrum dann auch ein bisschen bei Dates mit bi- oder pansexuellen Männern. Also wie stehe ich gegenüber Queerness? Also ich bin selber pansexuell und dann klopft man das schon so ein bisschen ab. Hat so einen gleichen, irgendwie einen offeneren Vibe miteinander. Ich kann das gar nicht so genau bestimmen. Also auch Dates mit Heteromännern sind auch oft nach einem Skript, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also man trifft sich auf einen Kaffee oder man hat irgendwie geht auf einen Spaziergang. Es spulen so dieselben Fragen ab. Und auch da kann es natürlich passieren, dass da ganz tolle Gespräche entstehen. Und das ist auch schon passiert und das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich habe das Gefühl, im Schnitt ist das mit den bi- oder pansexuellen Männern, die ich getroffen habe, schneller passiert und auch irgendwie dann meine sanfte Berührung schon in einem Flirty-Vibe und dann auch nach einer Konsensfrage so, ich würde dich total gerne küssen, ist das okay für dich, magst du das auch, dass das eben auch von den Männern so schon sehr bestimmt oder gewünscht kommt, aber auch so eine offene Frage, also irgendwie fühle ich mich da insgesamt wohler, vielleicht liegt das auch einfach an meinen Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, okay, da fühle ich mich mit meinem Körper auch wohler durch meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Und dann bin ich auch selber beim Date entspannter und dann bin ich auch entspannter im Gespräch und dann kommt man schneller in irgendwie coole Themen. Das kann ich nicht so genau sagen, woran das liegt.
Insgesamt würdest du jetzt so weit gehen zu sagen, aber das habe ich ja schon bei dir rausgehört, eigentlich nicht, dass du sagst, ich lege mich fest, ab jetzt Sex eigentlich nur noch mit bisexuellen oder pansexuellen Männern.
Ich würde mich da nicht definitiv festlegen. Also manchmal lernt man ja auch Leute beim Feiern kennen oder irgendwo draußen. Und da frage ich ja auch nicht gleich direkt, wie ist denn deine Einstellung? Also da bin ich jetzt nicht so.
Oder was ist, wenn jemand nicht so feministisch drauf ist, kann der trotzdem eine körperliche Anziehungskraft haben auf dich? Im ersten Moment weiß man, man klärt ja nicht immer direkt alles ab. So wenn man jetzt gerade auf einer Party, jetzt ist ein gutes Bild.
Ich hatte das letztens auf einer Party, dass ich dann der sehr lange Blickkontakt mit einem hatte und den einfach sehr, sehr hot fand und sehr hübsch und ich dann mit ihm ins Gespräch kam und in einem Club mit der lauten Musik, man hört ja nicht so viel. Und irgendwie kam er trotzdem auf das Thema Bücher und er meinte, okay, sein Lieblingsautor ist Dostojewski. Und das ist eine Antwort, die habe ich schon von so vielen Männern gehört und das war für mich irgendwie war dann für mich klar, okay, du bist wahrscheinlich hetero, weiß ich nicht. Und er fragte mich dann, was ist denn dein Lieblingsautor, Autorin? Und er meinte, ja, garantiert kein Mann. Also, und er fing gleich ganz panisch an, ja, ich weiß doch, ihr Frauen, also ihr habt auch schwierige Sachen und ich weiß das doch und irgendwie habt ihr so eure Themen und ich war so, okay, das ist jetzt nicht der größte Feminist, aber trotzdem war da eine Anziehungskraft und das war für den Abend und für die Nacht dann auch okay und gut. Also es war trotzdem sehr gut dann, auch später das Körperliche. Aber ich wusste, okay, das ist jetzt keine Person, die ich öfter treffen muss vielleicht für einen dolleren Austausch. Und das ist ja dann auch okay.
Okay, und die du öfter treffen möchtest, das ist jetzt aktuell zumindest von deinem Gefühl her so, du bist ziemlich überzeugt davon, von den bisexuellen Männern. Das habe ich rausgehört.
Auf jeden Fall.
Frieda, danke dir für deine Offenheit, da aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wir gehen gleich einen Schritt weiter und werden uns nochmal anschauen, was so dahinter steckt, vielleicht sexualtherapeutisch, was da so die Gründe sein könnten für ein bestimmtes Verständnis und auch für Körperlichkeiten und für Körperbilder und Rollenvorstellungen und. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das hier soll jetzt keine Folge werden, die so eine Art Bashing von Heteromännern wird oder so. Das möchten wir auf keinen Fall. Wir wollen eher zusammen schauen, was ist so der Vorteil von Sex, der von klassischem heteronormativen Sex vielleicht abweicht. Wieso kann das besser für alle sein, wenn man eben vom Skript abkommt. Diesen Ausdruck haben wir eben schon gehört. Und diese Beschreibung, erst Vorspiel, bisschen knutschen, bisschen fummeln, dann Penetration, Rein-Raus-Sex. Ja, sie kommt, dann kommt er, das war's. Oder sie faked den Orgasmus, er kommt, das war's. Oder. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie das dann noch weitergeht. Aber das Skript ist eigentlich sehr in Stein gemeißelt. Und um zu überlegen, was es da für andere Wege gibt, dafür habe ich Sexualberaterin Luisa Schröder aus Köln eingeladen. Auf Insta unterwegs als Lustgenuss. Hallo.
Hi. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Luisa, erstmal zu der Erfahrung, die Frieda gemacht hat mit bisexuellen oder pansexuellen Männern. Was glaubst du, warum empfindet sie den Sex als, ich sag jetzt mal, besser oder auf jeden Fall anders, intensiver als mit Heteromännern? Also mit Männern, die nur Sex mit Frauen haben. Woran könnte das liegen?
Ja, Frieda hat ja schon ganz viel selber angesprochen auch, dass sie da ein ganz anderes Erleben hat und sich auch schon Gedanken gemacht. Und ich bin da auch ganz bei Frieda, denn ich denke, Männer, die bi- oder pansexuell sind oder Menschen allgemein, die haben eben weniger Skripte, die ihnen auch vorgegeben sind. Das hat sie ja auch schon angesprochen. Das heißt, wir sehen ja zum Beispiel in Medien oder auch bei anderen Menschen, wie die zum Beispiel Sexualität leben und orientieren uns daran. Und es gibt eben sehr viele heterosexuelle Skripte, aber weniger queere Skripte. Das heißt, automatisch als queere Person muss ich mir selber ein bisschen mehr überlegen oder darf mir auch selber ein bisschen mehr überlegen, was möchte ich eigentlich, wie läuft das Ganze ab? Und ich denke, das führt auch dazu, dass es so ein bisschen selbstbestimmter ist, ein bisschen kreativer und eben auch freier von auch Rollen, die mir auch gegeben werden.
Bevor wir zu diesen Rollenbildern kommen, vielleicht nochmal, ich finde Redundanz, also Wiederholung ganz wichtig. Ich habe es vorher schon mal kurz erklärt, aber vielleicht können wir auch nochmal sagen, Definition oder Unterscheidung bisexuelle Männer, pansexuelle Männer.
Genau, du hast es ja auch schon angesprochen, also bei der Bisexualität, es klingt ja so ein bisschen so, als würde es um zwei Geschlechter gehen. Das ist aber schon so, dass der Begriff auch mehr Geschlechter mit beinhaltet, also auch genderqueere, nicht-binäre Personen zum Beispiel. Und es geht aber schon auch eher vielleicht um Geschlecht für die meisten. Das kommt natürlich immer darauf an, wie eine Person das selber auch labelt oder sich selber sieht. Aber bei der Pansexualität geht es dann mehr um den Menschen. Also da ist es nicht so, dass vielleicht eine Person denkt, ah, ich hätte jetzt auch noch gern Sex mit Männern oder mit Frauen oder nicht-binären Personen, sondern es ist so, es geht eher um die Person an sich und weniger ums Geschlecht.
Jetzt nochmal der Hinweis an dieser Stelle vielleicht, ich will gern vielleicht noch eine zweite Folge machen, wo eben noch mehr die queere oder bisexuelle Sicht auch hörbar wird. Ne? Wenn es da Menschen gibt, die uns gerade zuhören und die quasi die andere Seite zu Frieda sind, dann meldet euch gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Dann können wir auch gerne anonymisiert darüber sprechen, über eure Erfahrungen. So. Und nochmal jetzt speziell zu bisexuellen Männern. Kann es sein, Luisa, dass die durch ihre Sexualität ihr Verständnis von Männlichkeit wirklich auch nochmal anders reflektieren? Genau diese Rollenbilder, die du eben angesprochen hast.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also alleine auch nicht dieser Heteronorm zu entsprechen, bedarf ja auch ein Auseinandersetzen mit der eigenen Stellung auch in der Gesellschaft. Ich glaube auch, das macht ganz viel aus mit so einer Nachvollziehbarkeit. Ein queerer Mann gehört auch zu einer marginalisierten Gruppe, wird vielleicht in seiner Männlichkeit anders wahrgenommen, vielleicht auch mal kritisiert oder erlebt Gewalt. Und so ist es eben auch bei Frauen, die eben zum Beispiel von Sexismus betroffen sind. Frieda hat da auch schon so diese feministische Perspektive angesprochen. Können wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Was aber das körperliche Erleben angeht, da glaube ich auch auf jeden Fall, dass ein Mann oder ein Mensch, der auch mit Männern oder mit Menschen mit Penis Sex hat, eine ganz andere Nachvollziehbarkeit dadurch erlernt, wie das ist, auch jemanden in sich aufzunehmen, ne? Auch eine ganz andere Verletzlichkeit erlebt.
Genau dieses Körperliche, also diese Erfahrung, penetriert zu werden, dass jemand in deinen Körper eindringt, das können natürlich auch Hetero-Menschen anders irgendwie haben. Ne? Ich sag jetzt einfach mal Finger, Sextoys, sei es jetzt im Anus oder wie auch immer. Vielleicht passiert das aber immer noch seltener in heteronormativen Beziehungen. Was ist mit dieser körperlichen Erfahrung? Also genau das, was du ansprichst, dieses Gefühl, dass jemand in deinen Körper eindringt. Was kann das machen mit uns?
Also zum einen glaube ich, dass bei Menschen, die mit Männern Sex haben, einfach das Thema schneller auch da ist. Du hast es schon auch angesprochen, das kann natürlich auch in jeder heterosexuellen Beziehung zu einer analen Aufnahme kommen. Aber das Thema ist halt einfach bei einem Penis viel schneller da. Wird der irgendwo aufgenommen, wird der irgendwo reingesteckt. Und dadurch ist, glaube ich, die Auseinandersetzung viel mehr damit da. und auch sowas wie ein Einverständnis oder auch eine Grenze zu setzen. Und ich glaube, dann dieses Einverständnis auch zu geben, jemanden in sich aufzunehmen, birgt auch so eine Verletzlichkeit, also ein Vertrauen auch, ne? Und gerade auch bei Analsex ist natürlich mit Vorbereitung verbunden, mit Zeit, mit miteinander sich befassen mit dem jeweiligen Körper. Und man kann vielleicht besser auch spüren, nicht nur, wie es sich körperlich anfühlt, sondern auch, was drumherum ist, sich so jemanden auch hinzugeben oder etwas in sich aufzunehmen.
Ich glaube, es gibt ja keine Zahlen, dass wir jetzt sagen können, so und so viel Heteromänner haben auch schon mal diese Erfahrung von Penetration gemacht oder nicht. Wir haben das Thema in einer Stunde Liebe immer mal wieder angesprochen. Ich werde auch Folgen dazu in den Shownotes verlinken. Die Frage ist ja, ist das dann doch bei heteronormativem Sex eher tabuisierter, gerade bei Männern? Wobei wir auch schon Folgen hatten, wo wir gesagt haben, gerade der G-Punkt des Mannes quasi, der ist bei ihm am Anus. Also eigentlich ist das eine totale Lustmöglichkeit, dort auch nochmal stimuliert zu werden.
Ja, also körperlich ist es absolut sinnvoll, dass Menschen, die einen Penis haben, die eine Prostata haben, die einen Damm haben, sich stimulieren lassen. Gerade wenn man es jetzt vergleichen würde mit einem typisch weiblichen Körper. Also von der Lustempfindung ist es eigentlich viel logischer. Aber da gehe ich auch ganz stark davon aus, dass da ganz viel auch Queerfeindlichkeit hintersteckt. Ne, also so eine Abwertung auch, dass man eben nicht irgendwie...
Ich sag den Satz mal, jemand, ein Mann sagt, ich bin doch nicht schwul.
Genau, da fasst mich keiner an. Ne? Das sind auch Worte, die ich schon oft, also im privaten als auch beruflichen Kontext höre, dass es eben eine Verbundenheit gibt. Ne? So eine Idee von, wenn ich so Sex habe, bin ich so orientiert. Und damit ein Problem zu haben, bedeutet ja, dass man queerfeindlich ist. Und ich denke, ein queerer Mann, der weiß, was Queerfeindlichkeit ist und der hat da eben keine Angst vor, der ist queer, ne? Im besten Fall damit auch happy und kann das vielleicht auch besser zulassen und ist da freier von.
Also es sind sehr viele Vorurteile, die Leute in ihren Köpfen haben, die dann dazu folgen, dass sie im Bett bestimmte Dinge nicht ausprobieren wollen, weil sie Sorge haben, dann ein bestimmtes Label zu tragen.
Genau, und es ist aber ja auch andersrum ganz genau so, dass es auch einen Performance-Druck gibt. Also sobald ich einen Penis habe, wird von mir erwartet, dass ich funktioniere, dass ich standhaft bin, dass ich stark bin, dass ich auch penetriere. Deswegen spreche ich auch gerne eben von Aufnehmen, weil das gehören ja auch zwei Personen dazu. Eine Person, die etwas irgendwo einführt, eine, die etwas irgendwo aufnimmt. Und das ist auch ein aktiver Part. Aber das ist natürlich auch was für einen heterosexuellen Mann oder allgemein auch Männer oder Menschen mit Penis enormen Druck auch bedeuten können, so eine von der Idee einen aktiven Part immer zu mimen, immer standhaft zu sein.
Und genau so dieses Performance-Druck ist das eine, was so eine heteronormative Vorurteilsgeschichte ist oder ein Stereotyp. Das andere ist vielleicht auch, also es gibt glaube ich einiges, wo ein bisexueller Mann quasi diesen Rollenbildern widerspricht, also wo er ein Gegenmodell eigentlich ist zu.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, wobei das natürlich nicht unbedingt zusammenhängen muss. Also es geht ja dann vielleicht auch um den Geschlechtsausdruck zum Beispiel von Menschen oder eben auch so Erkennung von Orientierung. Ich glaube einfach allgemein, als Mensch, der sich mit solchen Stereotypen und Strukturen auseinandersetzen muss, ich sage dann aber auch gerne darf, kommt es eben automatisch dazu, dass man vielleicht ein bisschen von Normen abweicht, weil man nicht mehr so starr daran festhalten muss. Und deswegen glaube ich auch mit so feministischen Themen und Grundlagen sich dann zu befassen, bewirkt eben auch, dass man immer mehr merkt, dass man nicht irgendeiner Norm entsprechen muss.
Wobei ich auch gerade merke, so wie wir darüber reden, so wie ich mit Frieda darüber geredet habe, den bisexuellen Mann gibt's ja auch nicht. Also es gibt ja jetzt nicht eine klare Kategorie und das ist dann sein Sexualverhalten oder so, sondern das ist ja auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es kann ja auch bisexuelle Männer geben, die gar nicht auf Penetration selber jemanden penetrieren stehen.
Absolut. Und es ist auch so, dass man sich ja auch fragen kann, inwieweit bin ich überhaupt irgendwie sozialisiert? Also bin ich wirklich heterosexuell? Habe ich mich dafür aktiv entschieden, weil ich kein Outing habe in dem Sinne, weil eben noch diese Norm besteht, dass man hetero ist. Und dementsprechend ist es auch super spannend, sich eben auch mal zu hinterfragen, was finde ich eigentlich spannend, wo zieht es mich hin? Und das eben menschenbezogen als auch körperbezogen, also man kann sich da nochmal komplett reflektieren und frei von machen und nochmal sein eigenes Skript schreiben und seine eigene Geschichte und auch Dinge ausprobieren.
Das ist dann im Grunde das, wo, wenn Leute jetzt zuhören, also es ist ja jetzt nicht eine Folge, wo wir sagen, so bisexuelle Männer, bester Sex ever, nichts anderes geht, sondern es geht ja eben eher vielleicht darum zu sagen, auch vielleicht für Leute, die in einer Paarbeziehung sind, eine heteronormative. Wie kann ich meine Sexualität erweitern? Wie kann ich mehr ausprobieren, zulassen? Dieses aufgeschlossene Sein vielleicht auch. Genau da wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch als heteronormatives Paar vom Sexskript abkommen. Ist das was, was du empfehlen würdest?
Absolut. Also die Auseinandersetzung damit, was man sexuell gelernt hat, für sich selber körperlich als auch eben gesellschaftlich, finde ich total nützlich. Und ich finde es auch ganz wichtig, eben zu betonen, dass es hier nicht darum geht zu sagen, irgendwie bisexuelle, pansexuelle Männer sind besser, sondern was steckt denn dahinter, dass Frauen oder Menschen allgemein das angenehmer empfinden, mit den Menschen Sex zu haben, die eben sich so orientieren. Und ja, da denke ich, das ist ja eine ganz tolle Ressource auch. Auch eben diese Verbundenheit. Also ich glaube auch, ich fand es schon spannend, dass Frieda auch eben von Feminismus gesprochen hat. Ich glaube, Frauen möchten auch vielleicht einfach jemanden, der das auch nachempfinden kann, der sich auch verbindet und positioniert. Und ich glaube allein, oder ich weiß auch, allein natürlich durch ein Sicherheitsgefühl, durch ein Gesehenwerden, das macht auch schon ganz viel körperlich, ne? Also das stimuliert das Nervensystem ganz anders, durchblutet ganz anders.
Mhm. Aber vielleicht müssen wir viel konkreter werden, wenn jetzt bestimmte Männer uns jetzt auch zuhören und sich fragen, was meinen die eigentlich damit? Ein Mann sollte sich irgendwie mit Feminismus auskennen, dann wird es besser im Bett. Was meinen wir denn damit?
Ja, ich würde als einfachste Antwort sagen, Frauen zuzuhören. Was sind die Erfahrungen? Aber auch nicht unbedingt nachfragen. Also genau diese Frage, die du mir jetzt gestellt hast, nicht zu fragen, sondern einfach Augen offen halten. Ich glaube eigentlich, man kann nicht drumherum kommen, politisch, gesellschaftlich, medial mitzukriegen, wo Frauen benachteiligt sind, wo Frauen in Gefahr sind. Und ich glaube, es geht hier nicht um Schuld, sondern um Verständnis, um Mitgefühl. Und es ist natürlich für eine Frau oder einen queeren Mann ein bisschen einfacher vom Nutzen vielleicht, sich mit solchen Themen zu befassen, weil da so direkt so eine Idee von Befreiung hinter ist. Wenn ich erkenne, wo ich benachteiligt bin, kann ich vielleicht auch irgendwie dagegen ankämpfen, fühle mich gesehen, fühle mich verstanden. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass eben auch Männer davon Nutzen haben, ne? Dass sie eben zum Beispiel keinen Performance-Druck haben, dass sie nicht irgendwas sein müssen, dass sie emotional verletzlich sein dürfen, dass sie sich anal penetrieren lassen dürfen und nicht irgendwie direkt weniger Mann sind. Das ist ja alles was eben auch so eine Reflexion und so ein Auseinandersetzen damit bewirken kann.
Dann auch, wenn zum Beispiel Erektionsstörungen plötzlich da sind, dass das auch kein Problem sein muss und dadurch dann nicht Sex nicht stattgefunden hat, sondern dass es auch andere Wege gibt, sich zu befriedigen.
Genau, da ist ja die Frage auch schon, was ist Sex? Ne? Eine Riesenfrage. Wo fängt das an? Auch wenn man an Verführung denkt zum Beispiel. Das ist ja auch schon ein Skript, was so heteronormativ ist, dass ein Mann quasi einer Frau hinterher
den ersten Schritt macht.
Genau, ne? Und die Frau verführt aber irgendwie auch. Und das sind ja alles Dinge, von denen man sich komplett freimachen darf. Also wo man einfach nochmal reflektieren darf. Und ja, auch es muss keine Penetration oder Aufnahme stattfinden. Ne?
Aber weißt du, Luisa, wenn Leute das so hören, das kann ja auch dazu führen, dass man sich lost fühlt. Weil man so denkt, ach so, okay, ich wusste immer so, ich mache den ersten Schritt, dann ergibt sich was, dann knutschen wir vielleicht, dann geht's vielleicht in eine Etage tiefer. Und also die Leute haben sozusagen wie eine Art Anleitung, die man so als Packungsbeilage bekommt, um zu wissen, okay, so baue ich das Regal auf. Und damit haben sie irgendwie immer ihre Erfahrung gemacht und sind damit sicher gelaufen. Und jetzt sagst du quasi, guck mal, hier ist ganz viel Holz, mach doch mal. Guck mal, was es irgendwie wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein Gefühl von Unsicherheit auch hervorrufen kann, wenn Leute nicht wissen, wieso läuft meine Anleitung nicht mehr so, wie ich es mir erarbeitet habe und erlernt habe all die Jahre.
Absolut. Und Sicherheit ist ja auch ganz wichtig. Und deswegen ist ja das Schöne, dass man auch immer sagen kann, wenn es dich nicht stört, dann musst du auch nichts ändern. Ne? Also ich würde immer sagen, wenn du merkst, das resoniert mit dir und du bist vielleicht unzufrieden, du möchtest irgendwas anders, du fühlst dich nicht so selbstbestimmt, dann lohnt es sich eben total, diese Themen anzugucken. Wenn es für dich super ist, wie es läuft, dann hör zu, vielleicht interessiert oder schalt weg. Aber dann brauchst du natürlich auch nichts ändern.
Mhm. Ja, das ist sowieso wichtig. Also hier ist im Grunde nur Anregung geben und so weiter. Ich finde auch spannend den Eindruck, den Frieda geschildert hat, dass es bei den Dates jetzt nicht nur beim Körperlichen, sondern schon bei der Kommunikation mit bisexuellen Männern anders abläuft. Wie kann man sich das denn erklären?
Also ich glaube auch da, dass es schon mit so Auseinandersetzungen mit feministischen Themen zusammenhängt. Also einfach so patriarchale Strukturen hinterfragen, Rollenerwartungen einfach hinterfragen. Ne? Also dieses, die eine Person führt die andere aus oder man darf das nicht fragen. Es gibt so viele Ideen von Verhalten schon bei so einem Kennenlernen und gleichzeitig sind wir auch in einer Generation, wo super viel Kommunikation über soziale Medien stattfindet, wo super viele Unsicherheiten auch da sind aufgrund von Beziehungserfahrungen, die man gemacht hat. Also eigentlich total sinnvoll, auch ehrlich miteinander zu kommunizieren, also sowohl was eben Sex angeht, als auch schon so Dating. Ich glaube, dass Menschen, die davon schon gezehrt haben, offen zu kommunizieren, auch genau das suchen. Also Frieda hat das ja auch ganz schön beschrieben, als sie dann nochmal feiern war und dann so ein bisschen auch gemerkt hat, vielleicht, da ist ein Mann, den finde ich irgendwie interessant, aber der ist vielleicht von der Art, von dem Auseinandersetzen mit Themen ein bisschen an einem anderen Punkt. Und ich denke, je mehr man sich auch mit Dingen befasst, die einem gut tun, die man
der
mag.
Der Dostojewski-Leser,
genau,
jetzt weiß
ich. Genau, genau. Ja. Und es ist ja so auch vielleicht eine andere Erwartung, ein anderer Anspruch, den man auch an sich selber hat, was man auch möchte. Und ich glaube, dann begegnet man auch eher Menschen, die diesem Anspruch einfach irgendwie gerecht werden und die auch diese gleichen Ansprüche haben, die auch gerne ein ehrliches Gespräch darüber führen und gerne Konsens einholen. Und ja, dass man einfach so mehr weiß, was man will und mit wem.
Mhm. Wobei eben auch da wieder die Frage, glaubst du wirklich, dass jede Person, die in irgendeiner Weise queer ist, sich politisch mehr auseinandergesetzt hat und oder auch irgendwie feministisch mehr auseinandergesetzt hat?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Es kommt ja einfach auch nochmal sehr darauf an, also erstmal welches Geschlecht ich vielleicht habe, ne? Ob ich von Rassismus betroffen bin oder ob ich vielleicht arm aufgewachsen bin oder nicht. Also es sind natürlich noch ganz viele intersektionale Fragen da. Und es gibt ja zum Beispiel auch ganz krasse queerfeindliche beziehungsweise transfeindliche Feministinnen, ne? Oder also das eine heißt nicht, dass man direkt irgendwie das andere ist oder so. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Also da würde ich schon sagen, die Idee ist schon irgendwie, dass man eher in Berührung kommt mit Themen. Aber im Endeffekt entscheidet das jede Person ja doch noch selber.
Mhm. Was können wir davon jetzt am Ende mitnehmen? Wenn wir vom Skript abweichen, vom Heteronormativen, dann kann das einfach ein Mehrwert sein für uns alle. Auch wenn wir jetzt vielleicht schon in einer festen, monogamen, jahrelangen Beziehung sind, innerhalb dieser Beziehung selbst Dinge neu auszuprobieren. Auch das ist ja ein Weg, den man gehen kann.
Absolut. Und ich glaube, ich finde das immer so schön irgendwie, dass man auch so Sexualität auf ganz vieles übertragen kann, also ganz viel auch verknüpfen kann. Man kann das eben auch auf den Alltag übertragen. Also ich finde immer so spannend, auch hinzuspüren. Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Worte hörst, ne, resoniert das mit dir? Hast du das Gefühl, boah, das klingt total toll? Und hast du dich das überhaupt schon mal gefragt? Hast du dir diese Sexualität so ausgesucht, wie sie abläuft? Ist das Skript von dir selber geschrieben? Dann ist das ja voll das Geschenk, auch diese Dinge nochmal zu hinterfragen und auch nochmal anders zu erleben. Und aber ne, wenn du auch merkst, nee, das ist alles gut, dann bleibst du halt dabei. Also so ein bisschen auch so ein Gespür, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist es eigentlich bei mir und wie fühle ich mich auch damit, wie es bei mir ist? Wie selbstbestimmt ist meine Geschichte?
So nochmal selber sich abklopfen danach, wie läuft es bei mir eigentlich so sexuell und bin ich damit zufrieden oder nicht? Und wie sehr habe ich das selbst gewählt?
Und auch eben, was du sagst, in Beziehung auch zu gucken, wie stimmt das denn mit dem Ganzen überein? Also ne, zum Beispiel auch gerade, wenn ich mich mit Feminismus befasse, wie findet das auch Platz in meiner Beziehung? Denn ich denke, das hängt dann schon auch zusammen, auch mit Sexualität. Also welche Erwartungen habe ich eigentlich an eine Person, mit der ich Sex haben möchte? Und welche Erwartungen habe ich auch an Menschen, mit denen ich in Beziehungen gehe, auf der Basis von den Dingen, die mir wirklich wichtig sind?
Nach dem Motto, handle ich auch in der Beziehung nach meinen politischen Einstellungen oder nicht?
Genau, natürlich, es ist absolut kompliziert, ne? Also es ist eben eine Herausforderung und heißt nicht, dass das immer so umsetzbar ist. Also es gibt einfach keine Lösung für eine einfache Lösung für eine Frage, aber sich allein mit der Frage zu befassen, macht natürlich schon ganz viel.
Ja. Sexualberaterin Luisa Schröder hat uns nochmal Einblicke gegeben in diese These. Ja, wie kann es sein, dass jemand sagt, als Frau, ich habe irgendwie besseren Sex mit bisexuellen Männern oder pansexuellen Männern? Danke, Luisa, für den Besuch in Eine Stunde Liebe.
Ja, danke dir. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
Jetzt haben wir schon gesagt, die Perspektive von bisexuellen Männern, die wäre an der Reihe. Meldet euch gerne liebe@deutschlandfunknova.de, wenn ihr dazu was berichten wollt. Hier schon mal kurze Eindrücke von Barisch. Er ist bisexuell und ja, es gibt Frauen, die haben ihm auch schon gesagt, dass sie den Sex mit ihm besonders genießen.
Mir ist es ein paar Mal passiert, dass Sexpartnerinnen mir wiedergespiegelt haben, dass sie den Sex mit mir anders empfinden als mit Hetero-Männern. Ist jetzt nicht super häufig passiert, aber in den Fällen war es positiv gemeint. Und ich glaube, da ging es vor allem darum, dass es nicht so stark zu bestimmten Geschlechter-Performances kam. Dass es eine gewisse Offenheit gab, Vulnerabilität, vielleicht auch ein Fehlen der Scham, was bestimmte Praktiken, aber auch Intimität angeht. Und ich würde sagen, dass also das hat mir auch immer ein sehr positives Gefühl vermittelt.
Genau dieser Punkt. Welche Sexpraktiken gibt es eigentlich, wenn man bereit ist, vom heteronormativen Skript abzuweichen? Was Frieda ja ganz am Anfang auch beschrieben hat. Erst knutschen und dann wird sie von ihm penetriert, bis einer der beiden kommt oder auch nur eine oder nur einer. Ja, auch da sieht Barisch eine Chance drin, von diesem Skript abzuweichen.
Ich würde mir generell wünschen, dass Penetration beim Sex mit egal wem nicht diese übergeordnete große Rolle einnehmen würde. Ich habe aber schon das Gefühl, dass gerade beim Sex mit Cis-Männern es eine andere Relevanz hat. Also es kommt schneller dazu, man geht schneller dazu über. Und da bin ich auch natürlich nicht selbst ganz unschuldig daran. Und ich merke, dass ich das schon sehr genieße auch, weil gerade die Erfahrungen, die komplett ohne Penetration ausgekommen sind, waren nicht nur gleichwertig, sondern manchmal auch einfach ein bisschen schöner.
Danke an dieser Stelle an Barisch. Also wenn ihr euch auch zu diesem Thema melden wollt, generell, auch welche Chancen darin liegen können, generell vom heteronormativen Skript abzuweichen, meldet euch gerne. Das könnt ihr einzeln machen oder vielleicht auch als Paar. Jetzt im Juni ist ja wieder Pride Month angesagt. Also den ganzen Monat über wird wieder Vielfalt der queeren Community zelebriert, daran erinnert. Viele Firmen nutzen das ja auch immer wieder, um die Flagge zu zeigen, ob jetzt wirklich, weil sie daran glauben oder weil es als Werbemaßnahme gut wirken könnte. Dann weht halt die Regenbogen- oder Trans-Pride-Flagge vor Firmensitzen, vor Filialen. Und die große Frage ist doch dann, wie tolerant ist unsere Gesellschaft wirklich denn schon, wenn non-binäre, trans- oder homosexuelle Menschen zum Beispiel neben einem in der Bahn sitzen? Milan ist mit einem Mann ja verheiratet und er ist seit neuestem ganz heiß auf kinky Outfits, hat uns von dieser Leidenschaft berichtet, die er entdeckt hat und die trägt er jetzt auch immer häufiger zum Feiern, zum Weggehen. Wie seine Erfahrungen sind mit diesem kinky Style in der Öffentlichkeit, in der Clubszene, erzählt er uns jetzt in seinem Liebestagebuch.
Ja, ich habe ja im letzten Liebestagebuch erzählt oder in einem der letzten, dass ich mich so ein bisschen auf die Reise machen möchte, so diese Kinky-Welt ein bisschen zu entdecken und auch zu gucken, wie gefällt mir die und wie kann ich mich da reindenken. Und ich habe vor ein paar Monaten tatsächlich den Freund eines guten Freundes kennengelernt, wo sich relativ schnell herausstellt, ja, das ist auch so eine Szene, die er interessant findet. Der war auch schon zum Beispiel bei den Darklands, was so ein großes Fetisch-Festival in Belgien ist, und er hatte entsprechend schon so ein bisschen Erfahrung. Ich habe ihm erzählt, ja, ich finde das interessant und spannend und möchte mich so ein bisschen ja in diese Szene reindenken. Und so bei uns in der Umgebung ist eigentlich ja das nur in Köln so möglich, weil es da Läden gibt, wo man halt auch außerhalb von Partys in Gier hingehen kann. Und so haben wir uns verabredet, dass wir mal an einem Samstagabend nach Köln fahren und uns wirklich dann in Klamotten kleiden und auch mal so ein bisschen durch die Bars ziehen, um einfach mal so dieses Körpergefühl zu kriegen, wie ist das, wenn man in der Öffentlichkeit damit rumgeht. Und es war ganz interessant. Für ihn war das schon so ein bisschen eine Herausforderung. Also wir haben uns dann für PVC entschieden, was ja so, ich sag mal, wie so ein Tracking-Suit ist, der aber so ein bisschen shiny ist und so ein ganz bestimmtes Material hat. Wenn man das sieht, weiß man, was es ist. Ich bin der Meinung, also auch bei uns im Rheinland, das würde jetzt nicht groß auffallen, wenn man das anzieht, aber er war so ein bisschen, für ihn war das schon kompliziert. Ich habe dann gesagt, nö, ich zumindest die Jacke kann ich auf jeden Fall auch so anziehen. Und dann sind wir mit der Bahn kurz rüber nach Köln gefahren und ich habe mich dann entschieden für so eine, ich sag mal, so eine halbwegs kinky Kombi von einer Jeans, aber dann mit einem bauchfreien Oberteil und eben dieser PVC-Jacke und dann noch passende Sneaker. Und wir waren dann erst in einer ganz normalen queeren Kneipe, wo das schon so ein bisschen auffiel, aber du merkst es irgendwie so viel positiv auf. Und ich muss sagen, ich habe direkt gemerkt, boah, ich fühle mich darin irgendwie super wohl, weil man so diese Entscheidung getroffen hat, okay, man probiert das aus und das ist irgendwie was einem optisch super gefällt, aber man fühlt sich auch wirklich sicher und wohl. Und dann sind wir irgendwann später in die explizite Kinky-Kneipe rübergegangen, wo wir dann auf jeden Fall die mit unauffälligsten waren. Also da waren super viele Puppies, es waren aber auch Leute in anderen Masken oder teilweise auch in Leder. Und ich muss sagen, ich fand irgendwie so wunderbar, der Laden war voll und alle haben irgendwie eine gute Zeit zusammen gehabt, aber es war nicht so eine Fleischbeschauung, sondern alle haben alle da sein lassen und das war irgendwie super befreiend. Ich muss sagen, hat mir auf jeden Fall gezeigt, diese Szene drückt doch genau das aus, was ich mir immer von ihr erdacht habe, dass sie halt hier so ein Magnet für auch ganz verschiedene Gruppen sind. Auch wenn man so ein bisschen bei Gesprächen zugehört hat, hat man gemerkt, die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, egal worauf man denkt, und haben irgendwie so über den Kink so diese Connection, was ich super cool finde, weil ich finde, das ist sowas, was sehr, sehr viel in dieser Community verloren geht. Man ist immer so in sehr einer Bubble, die dann auch sehr gleiche Menschen zusammenbringt. Und da war das halt gar nicht so. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, also das möchte ich nochmal machen, auch nochmal expliziter das auf einer Party ausleben, die jetzt noch gar nicht irgendwie in einem sexuellen Kontext sein muss, sondern einfach erstmal diesen Raum gibt, um das zu erleben. Und das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, war echt eine Experience. Der Freund, der mit war, das war dann nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, der hat sich da nicht so krass wohlgefühlt. Für den war sehr schwierig, also auf der Straße damit rumzulaufen. Ich glaube, für ihn war das doch eine krasse Kopfsache, was ihn, glaube ich, selber auch überrascht hat. Klar, ein, zwei Leute im Zug haben geguckt, aber es war auf jeden Fall keine negative Erfahrung. Aber der Freund hat so ein bisschen das definitiv projiziert, haben dann auch darüber geredet, woher das kommt. Er ist halt nicht im großstädtischen Umfeld aufgewachsen. Aber für mich war auch so ein bisschen schon im Kopf die Challenge zu sagen, komm, wir machen das entsprechend. Und ich finde, sowas darf man auch natürlich in einer gesellschaftlich vertretbaren Form nach außen tragen. Aber ich mag das auch, sowas zu normalisieren. Ich denke immer, mit Leben und Leben lassen oder auch wirklich mal anerkennen, wenn jemand sich mal was traut, auch in der Öffentlichkeit, kommen wir da viel weiter. Und das war halt voll die positive Erfahrung. Also das würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also mir hat es Bock gemacht. Auch so ein bisschen, vielleicht war es sogar so ein gewisses Kribbeln, das in der Öffentlichkeit zu tragen. Muss ich nochmal nachfühlen. Aber ich glaube, so ein bisschen hat das auch mitgespielt.
Kinky, Lack und Leder oder Latex-Outfits. Milan, gefällt es auch öffentlich, sich damit zu zeigen? Wobei, es ist ja wirklich leider eine Frage, ob das überall in Deutschland so easy wäre wie jetzt in Köln. Auch vielleicht nicht in jedem Kölner Stadtteil wäre es so easy. Da sind wir leider 2025 noch nicht so weit. Aber ich möchte trotzdem mit diesem positiven Bild im Liebestagebuch einen schönen Schlusspunkt setzen in eine Stunde Liebe. Ich bin Shani Anwar und ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.